Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Mal wieder nicht alleine, sondern mit einem tollen Gegenüber. Wir kennen uns schon etwas länger. Nico Lindstedt ist da. Herzlich willkommen.
Hallo.
Nico ist auch Hörer meines Podcasts, was ich ganz großartig finde, und hat mir irgendwann mal Feedback gegeben. Und hat mir gesagt, Nicole, du hast immer wieder super Gäste und ich lerne auch viel, nehme viel mit. Aber ehrlich gesagt, ich als Führungskraft habe den Eindruck, da sind viel zu wenig Führungskräfte, und das heißt doch Freiraum für Führungskräfte.
Genau richtig.
Und deswegen bist du da, weil du nämlich eine spannende Persönlichkeit bist mit einem sehr spannenden Lebensweg. Und da wollen wir heute mal ein bisschen reingehen, weil ich glaube, dass dein Beispiel, deine Erfahrung, deine Learnings, Neudeutsch, also das, was du sozusagen auf deinen Weg mitgenommen hast, auch andere inspirieren können. Und von daher bin ich super dankbar, dass du heute da bist, und habe auch schon zu dir gesagt, es liegt nicht daran, dass ich keine Führungskräfte hier haben will in diesem Format, sondern dass ich so wenig trauen. Also, liebe Leute, wenn ihr das hört und meint, ich will jetzt auch mal, dann meldet euch gerne. Ich bin auch immer offen für spannende neue Geschichten und Persönlichkeiten. Ja, Nico, und jetzt wollen wir mal mit dir starten. Wir zwei waren, das ist gar nicht so lange her, gemeinsam an der Ostsee. Beim schönen Mehrwert, gemeinsam mit Hede Kim und einer Gruppe, haben uns Stärken, Werte, Sinn angeschaut und sind da auch tiefer eingestiegen in das, was dich geprägt hat und was dich ausmacht. Und ich wollte gerne mit dir heute mal draufschauen, wie dein Weg war, was du da mitgenommen hast. Hol uns doch da mal rein. Wer bist du eigentlich und wofür schlägt dein Herz?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, in dem Podcast zu sein und starte natürlich auch gleich, um aus der Komfortzone rauszukommen. Das ist ja das erste Mal für mich, so ein Podcast. Aber genau, die Initiative finde ich gut und unterstütze ich. Ja, also ich bin Nico Lindstedt. Hallo, ich bin 41 Jahre jung und bin jetzt mittlerweile über 25 Jahre berufstätig. Habe angefangen als Fluggerätmechaniker meiner Ausbildung mit 16 Jahren in Hamburg bei einem großen Flugzeugbauer. Habe dort in Summe 20 Jahre verbracht. Nach der Ausbildung bin ich dann direkt in der Produktion gestartet, habe Hydraulikrohre im Fahrwerkschacht installiert und habe aber ziemlich schnell festgestellt, dass ich gerne mitgestalten und mitverändern möchte, damals in dem Bereich, wo ich tätig war, und habe nebenbei im Fernstudium angefangen, zum Maschinenbau zu studieren, was mir das auch ermöglicht hat, sozusagen dann in einer Sachbearbeiterposition im Angestelltenbereich in der Fertigungssteuerung zu starten. Und dann ging es eigentlich ziemlich schnell, dass es ja bei dem Flugzeugbauer verschiedene Recovery-Programme oder Aufholprogramme gab. Und dort bin ich dann 2008 sozusagen nach Toulouse gekommen, hatte die Chance nutzen können und habe da auch meine erste Führungsaufgabe im Bereich Procurement oder Disposition übernommen.
Wie alt warst du damals, Nico?
25. Also mit 25 hatte ich sozusagen die erste Teamleiterposition und das auch dann noch im Ausland sozusagen in Frankreich. Und dann ging es eigentlich in angrenzend immer im Bereich der Produktion selbst oder in den Fachbereichen in der Nähe der Produktion, dass ich verschiedene Teamleiter- oder Managementfunktionen übernommen habe. Habe auch viele Führungsseminare, also Unterstützung auch von damals von meinen Arbeitgebern oder von meinen Chefs bekommen und bin durch verschiedene Programme in Frankreich und in Deutschland tätig gewesen. Und 2018 war dann die Situation, dass meine Frau schwanger geworden ist, und da habe ich mich halt gefragt, ich bin jetzt 20 Jahre dort, möchte ich gerne noch mal was anderes sehen oder werde ich jetzt 30 Jahre dort bleiben? Und da habe ich für mich persönlich die Entscheidung getroffen, noch mal in ein mittelständisches Unternehmen zu wechseln. Bin dann sozusagen in die Nähe nach Kiel gezogen und habe da 2019 die Herausforderung bei einem mittelständischen Hidden Champion gesucht, der Hydraulikventile für Gabelstaplertypen dieser Welt baut. Mhm. Dort war ich dann 2,5 Jahre dabei, habe sozusagen auch produktionsnah, also Montageleitung und alle angrenzenden Bereiche sozusagen die Prozesse verbessert, die Struktur geschaffen und die Organisation auf den Herausforderungen entwickelt. Dann kam ja auch Krise wie Corona, die dann sozusagen genau das Gegenteil von Wachstum mit sich gebracht hat. Das war eine sozusagen nicht so positive Zeit. Und habe aber schnell festgestellt, dass mir so der europäische Kontext fehlte und bin dann zu einem Lokproduzenten, der auch in Kiel ist, habe ich sozusagen Kontakt aufgebaut und dann bin ich seit 1.1.22 sozusagen in der Lochbranche tätig. Erst 2 Jahre im Service als Vice President Service und jetzt mittlerweile Standortleitung Kiel für die Lochproduktion und Bestandteil der Geschäftsführung. Das so ganz kurz
Wow.
zusammengefasst.
Und wofür schlägt dein Herz, Nico?
Ich möchte gerne gestalten, ich möchte gerne im Team arbeiten und ich finde es immer gut, die Grenzen, also das Fordern und Fördern und im Team sozusagen das Bestmögliche herauszuholen und tolle Ergebnisse zu produzieren. Und natürlich mit meinen Jobs, die ich habe, auch immer den Aspekt der Nachhaltigkeit sicherzustellen. Und natürlich jetzt in der aktuellen Situation, jede Lok, die auf der Schiene ist, reduziert LKWs auf der Straße. Und das ist genau das, wofür mein Herz schlägt, Nachhaltigkeit und für die Zukunft zu denken.
Jetzt sind wir ja hier im Podcast und ich habe dich vorher schon so mal ein bisschen gelöchert und gefragt, was darf ich alles fragen? Und du hast mir ziemlich freie Hand gegeben, weil wir sind ja nicht im Bewerbungsgespräch und von daher wollen wir da doch mal reingehen, um auch zu schauen, welche Lernerfahrung, was hast du sozusagen so mitgenommen und kannst das vielleicht auch mit unseren Zuhörern und Zuhörern teilen? Weil ich finde deinen Weg schon beeindruckend. Also selbst als Azubi dort gestartet zu sein, ich habe in deinem LinkedIn-Profil nochmal gestöbert, also 1999 bist du da bei deinem damaligen Arbeitgeber gestartet. Jungen Jahren, ne, kann man sich, ich habe eine 16-jährige Tochter, eine 20-jährige. 20-jährige studiert jetzt, wenn ich mir überlege, die 16-jährige würde jetzt irgendwo eine Ausbildung anfangen. Klar, kann man machen. Jeden Fall. Aber es ist ganz schön jung noch, das Kind irgendwie, habe ich das Gefühl, für die Arbeitswelt. Wie war das damals für dich? Wie ist es dir damals so ergangen?
Ja, also es war schon also eine herausfordernde Zeit jetzt so blickend, mit 16 den Koffer zu packen und dann sozusagen sich aus dem Elternhaus zu verabschieden, um den
Wo war das Elternhaus, Nico?
In Berlin. Also ich komme ursprünglich aus Berlin und dann sozusagen nach Hamburg gezogen, in eine 6er Azubi-WG, so nenne ich es mal. Das war sehr, sehr prägend, die 2 Jahre in dieser WG, so kann ich es auch nennen. Aber das
Alles Jungs, oder?
Alles Jungs, ja, genau. Aber das führte halt dazu, dass ich dann extrem sozusagen aus dieser Komfortzone mit Haushalt oder dann Familienhaushalt oder Elternhaushalt dann alleinstehend oder selbstständig mich organisieren und alles gestalten musste. Das ist natürlich am Anfang sehr herausfordernd gewesen, aber prägt mich natürlich heute, dass ich schon sehr eigenständig unterwegs bin und dann sozusagen auch alles dann von ziemlich früh schon in die Hand nehmen musste.
Wie bist du überhaupt darauf gekommen, diesen Weg zu gehen? Was hat dich daran gereizt damals?
Ja, also Flugzeuge zu bauen, das ist ein großartiger Reiz. Also ich finde auch Flugzeuge heute, wenn ich ins Flugzeug steige, immer noch total faszinierend und immer ein schönes Gefühl. Ich hatte mich natürlich bei unterschiedlichen Unternehmen beworben und bei dem Flugzeugbau hatte ich das erste den Bewerbungstest, das Bewerbungsgespräch und auch die erste Zusage und dadurch hat sich das gleich gefunden. Es war klar, dass ich dann nach Hamburg gehe und das war dann eine sehr, sehr aufregende Zeit.
Also hat das Produkt dich fasziniert.
Ja.
Schön. Und diese Faszination scheint ja auch lange angehalten zu haben, wenn du das fast 20 Jahre da rund gemacht hast.
Genau. Wobei mittlerweile, das ist eine Sache, also ein Thema, was ich jetzt gelernt habe für mich, es ist gar nicht das Produkt an sich, was mich reizt, eine Führungsaufgabe zu übernehmen, sondern eher die Herausforderung oder die Transformation, die notwendig ist, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und dadurch, dass ich ja Hydraulikventile, jetzt Lok und davor Flugzeug, sind das halt unterschiedliche Produkte, die alle faszinierend für sich sind. Aber die Herausforderung suche ich eher in der Transformation oder Organisation, um sich für die Zukunft aufzustellen.
Nico, jetzt hört man immer wieder, oder ich habe das zumindest gehört, dass es gar nicht so einfach ist, in dem Betrieb, in der Organisation etwas zu werden, Karriere zu machen, wo man mal gelernt hat, insbesondere in so jungen Jahren wie du. Dass man vielleicht für manche von den alten Meister, von den Vorgesetzten sozusagen immer der Jungsche bleibt, immer der Azubi. Wie war das für dich? Du bist ja dann wirklich sehr beeindruckend da die Karriereleiter hochgeklettert, mit 25 bereits eine Führungsposition. Hol uns da mal rein. Wie hat sich das da so verändert? Wie hast du dir auch deinen, weiß nicht, ob Respekt der richtige, vielleicht ist Respekt auch das richtige Wort, aber so diese Anerkennung, Respekt holen können aus deinem Umfeld?
Also ich glaube, entscheidend oder wichtig ist, dass man erstmal Ergebnisse liefert. Und wenn man Ergebnisse liefert, bin ich fest von überzeugt und die Erfahrung habe ich halt gesammelt, dann kriegt man auch die Unterstützung. Und ich habe sehr viel Unterstützung von meinen direkten Vorgesetzten oder von angrenzenden Führungskräften bekommen, die mich immer unterstützt haben. Und eine Sache ist mir prägend geblieben, als ich nach Toulouse gekommen bin und es halt darum ging, diese Stelle zu besetzen, habe ich mich natürlich ausgetauscht mit einem meiner Mentoren. Und da war halt die Frage von ihm, möchtest du um 15 Uhr mit dem Bus aus dem Werk fahren? Weil in Hamburg war es halt, dass es auch Linienbusse gab, die direkt aus dem Werk rausgefahren sind um 3. Oder ist es die Aufgabe und dann ist es halt auch mal erst 16 oder 17 Uhr und das ist halt der Priorität des Thema dann einfach geschuldet, dass eben das immer nicht mehr standardmäßig um 15 Uhr Feierabend ist. Und das fand ich prägend, weil das ist definitiv eins der Thematiken. Man ist dann halt nicht mehr so stabil in seinem Tagesablauf. Der ist jeden Tag anders und das sind eben unterschiedliche Uhrzeiten. Und man ist halt verantwortlich dann für auch einen Bereich, wenn man in die Führung geht. Und man muss halt verantwortungsbewusst sein. Und das finde ich eine der wichtigsten Sachen, dass man halt verantwortlich für den Bereich ist und nicht die Schuld oder die Ursachen bei anderen sucht, sondern eher guckt, wie kann man selbst mit dem Team sich weiterentwickeln und sozusagen Ergebnisse erzielen.
Also einerseits Ergebnisse erzielen sozusagen als Proof, als Beweis. Und andererseits höre ich raus, dieser unbedingte Wille auch in die Verantwortung zu gehen und wahrscheinlich auch Gestaltungswillen zu haben.
Genau, also dann als Führungskraft hat man halt die Möglichkeit, mit dem Team dann zu gestalten. Also mit dem Team heißt halt, dass man nicht die Sachen vorgibt, sozusagen die One-Man-Show, sondern es geht darum, als Team ein Bild zu erarbeiten, wo man hin will und dann sozusagen mit Freiräumen, die man bespricht oder hat, dann sozusagen das Ziel zu erreichen. Aber es gibt verschiedene Wege, zum Ziel zu kommen. Wichtig ist, dass man nicht den einen im Kopf hat und da dann unflexibel ist, sondern dass man eher guckt, dass man das Ziel nicht aus dem Auge verliert, aber trotzdem in die Richtung oder den Fortschritt erzielt.
Und wie schön, dass du in so frühen Jahren schon einen Mentor hattest, der mit dir das gemeinsam reflektiert hat.
Genau, also eins der wichtigen Elemente, finde ich, ist die Selbstreflexion als Führungskraft. Aber für mich persönlich war das sehr, sehr wichtig. Und ich hatte auch die Möglichkeit, in den Firmen Coaching zu bekommen. Und es ist sehr, sehr wichtig, immer ein Selbstbild und Fremdbild zu haben, also immer zu verstehen, wo steht man gerade und auch immer offen zu sein, wieder Feedback zu bekommen und dann auch das anzunehmen und daran zu arbeiten und immer das im Gesamtkontext zu gucken. Und jede Rolle oder jede Verantwortung, die man hat, ist unterschiedlich und benötigt andere Kompetenzen oder auch Stärken. Und da muss man halt genau drauf gucken, wo steht man gerade und was ist jetzt gerade verlangt, um halt diese Herausforderung zu meistern oder zu bestehen.
Und diese Selbstreflexion oder auch das Coaching, was das ermöglicht hast, so wie du das sagst, ab welchem Alter wurde dir das gewährt? Also ab welchem Alter hattest du Zugang dazu?
Also ich habe ziemlich schnell, als ich dann die erste Führungsrolle aufgenommen habe, habe ich dann die Chance bekommen, so ein Führungsprogramm, was dort angeboten wurde. Da gibt es verschiedene Stufen oder Module. Und ich hatte die Chance, halt viele von diesen Modulen oder Stufen zu machen. Und da ging es permanent um die Selbstreflexion, um wie wirke ich als Führungskraft oder als Mensch auf andere. Und da lernt man zum einen sehr, sehr viel über sich selbst, kann vieles auch testen, um halt auch mal zu sehen, wie reagiert die andere Person darauf, um halt dann auch da für sich Erfahrung zu sammeln, wie geht man mit im Alltag miteinander um, denn im Alltag ist es halt manchmal auch schwer, da ist auch viel Intuition und Bauchgefühl. Und dafür bin ich der Meinung, sind diese Schulungen und dieses Coaching immer sehr gut, die dann es schaffen, dass man das schon sozusagen inne hat, um dann aus dem Bauch auch viele Entscheidungen zu treffen, einfach aus den Erfahrungen und aus dem Wissen, was man hat.
Das heißt, du hast von Anfang an was da sehr offen für, weil ich erlebe auch durchaus das Gegenteil, gerade wenn von Unternehmensseite solche Seminare oder auch Einzelcoaching, ich sage jetzt mal angeordnet werden, verordnet werden, dass manche Personen das auch so ein bisschen als Angriff auf die eigene Persönlichkeit wahrnehmen. Ne? Mhm. Stimmt denn was mit mir nicht? Warum muss an mir rumgedoktert werden? Und vielleicht gar nicht so die Chance da drin wahrnehmen oder sehen.
Ja, ja, genau.
Und du konntest immer die Chance sehen und hast im Vorfeld mir ja auch erzählt, dass du über Jahre hinweg die unterschiedlichsten Möglichkeiten da wahrgenommen hast und immer dran geblieben bist.
Ja.
Das heißt, diese beständige Selbstreflexion war auch so ein bisschen Schlüssel für deinen Erfolg, oder?
Definitiv. Also man muss mit sich im Reinen sein und für sich klar sein und ist meine Überzeugung, dann weiß man auch, wie man mit welcher Gestik und mit welcher Kommunikation auf die anderen wirkt, was unglaublich wichtig ist, gerade wenn man in einem Veränderungsprozess ist oder in einer Transformation, dass man das, was man auch sagt, dass es dann eben auch menschlich rüberkommt. Ne? Also eigentlich eher so. Und das macht das ja aus, wenn man selbst menschlich wirkt und das empathisch rüberkommt, dann ist es halt auch für die Mitarbeiter verständlicher und sorgt halt auch dafür, dass sie also auch wenn sie nicht dafür sind, aber sie haben ein Verständnis dafür, warum es jetzt notwendig ist. Ne? Und wo befinde ich mich gerade im Prozess?
Ich würde gerne auf den einen Punkt nochmal zurückkommen, Nico. Du sagtest, mit mir im Reinen sein. Was bedeutet das für dich? Wann bist du mit dir im Reinen?
Wenn sozusagen meine Werte, die ich habe und die Stärken, die ich habe, in meinem beruflichen Umfeld nutzbar sind und angewendet werden oder ich erfahre und ich sozusagen mich dann auch wohlführe. Das heißt nicht, dass ich in meiner Komfortzone die ganze Zeit sein muss, die ja dann auch natürlich zu einer Stabilität oder Sicherheit führt, sondern es geht darum, dass mein Gesamtbild, was Werte angeht oder für das, was ich stehe, dann auch gelebt werden kann und das unterstützt wird.
Das heißt, die Werte auch so ein bisschen als eigener Kompass, als Richtschnur.
Ja, genau, so kann man das sagen.
Schön.
Ja.
Gab es Momente in deiner Karriere, in dieser Zeit, wo das vielleicht nicht so gegeben war, wo das vielleicht so ein bisschen für dich gerieben hat, aus welchen Gründen auch immer, die du ja nicht im Einzelnen mit uns teilen musst, aber gab es sowas?
Ja, also das gibt es immer mal wieder. Also es gibt auch Zeiten, da steht man halt auch heftig in der Kritik, weil man halt vielleicht auch einen Weg einschlägt, der so nicht bekannt ist oder man noch nicht so richtig sieht, dass da der Erfolg hinten rauskommt oder das Ergebnis. Da muss man halt sich dann positionieren und transparent bleiben, damit man halt dort, auch wenn man in der Kritik steht, der Faden zu erkennen ist. Und auch ich hatte einmal in meinem Berufsleben, was mir im Nachhinein sehr, sehr viel bis heute dann auch geholfen hat, gab eine Situation, dass ich dann von heute auf morgen einen Bereich aufgeben musste und ich sozusagen intern eine neue Herausforderung suchen musste oder eine neue Position. Und dann kann man natürlich unterschiedlich daran gehen, woran liegt das? Liegt das an den anderen oder liegt das an einem selbst? Und ich habe eher auf mich geguckt, was ist passiert, dass eben das dazu geführt hat, dass man eben gesagt hat, man sieht mich in dieser Funktion oder in dieser Rolle, in diesem Moment, in der Situation, wo man sich dort befunden hat, nicht mehr. Und es war gut, dass ich an mir geguckt habe, was ist bei mir passiert, was sind die Punkte, die dazu geführt haben und habe daran gearbeitet, anstatt auf die anderen zu gucken. Und das hat mir in der Selbstreflexion geholfen, mich wieder zu kontinuierlich zu verbessern. Und der zweite Punkt ist, dass ich in dem Moment aber für mich verloren habe, es wird immer wieder im Leben vorkommen können, dass ich von heute auf morgen für eine Funktion oder eine Herausforderung nicht der Richtige bin mit meinen Stärken und dass man mich sozusagen bittet, den Bereich oder das Unternehmen zu verlassen, was immer mal wieder vorkommen kann. Aber ich da jetzt nicht die Sorge habe oder versuche, mich abzusichern, sondern eher mutig weiterhin versuche, Entscheidungen zu treffen, um das Unternehmen nach vorne zu bringen und gar nicht so eher auf mich als Faktor drauf gucke.
Da würde ich gerne mal reingehen, Nico, weil das finde ich schon beachtlich, in so einer Situation zu schaffen, wo man von außen praktisch die Rückmeldung bekommt, das passt nicht mehr, du passt nicht mehr in dieser Rolle, zu sagen, ich schaffe das, vielleicht sogar sofort, ich weiß es nicht, nicht die Schuld den anderen zuzuschieben, dem Umfeld oder dem bösen Arbeitgeber, sondern ich gucke jetzt mal auf mich, mache meine Hausaufgaben und ziehe daraus auch noch Kraft für die Zukunft und Lehre, wie du sagst, für die Zukunft. Wie ist dir das gelungen? Hast du das sofort geschafft, da so den Hebel umzulegen oder wie ist dir das gelungen?
Also es ist natürlich dann erstmal eine unglaubliche Klatsche oder Niederlage, die man selbst empfindet. Und das war definitiv keine leichte Zeit für mich. Also die ersten 2 Wochen waren schon sehr, sehr großes Tal. Aber ich bin dann ziemlich schnell bewusst auch an die Sache rangegangen, sozusagen auch an HR, wo ich dann eben sozusagen es geteilt habe und ich da schon signalisiert habe, hey, ich gucke auf mich und ich sehe die Themen bei mir und ich möchte daran arbeiten. Und man ziemlich schnell verstanden hat, dass das die Gesamtkonstellation einfach in der Situation dazu eben geführt hat. Und dadurch, dass man das klar erkannt hat, dass ich an mir arbeite, hat man mir auch ziemlich schnell dann sozusagen, haben wir einfach weitergemacht, so nenne ich es jetzt mal. Also ich habe dann auch die Chance bekommen, wieder eine neue Führungsaufgabe anzunehmen. Mhm. Und habe dadurch dann aber auch bewiesen, dass ich an mir gearbeitet habe und dass das Ergebnis stimmte, dass es halt auch dann im Karrierepfad sozusagen weiterging. Also es hat man dann schon gesehen, passiert. Das ist das, was ich halt auch für mich mitgenommen habe. Es kann immer wieder passieren, aber immer weiter nach vorne gucken, an sich arbeiten und im Gucken, dass so eine Konstellation und Situation nicht wieder vorkommt oder wenn sie vorkommt, dass man halt dann anders damit umgeht, als damals so gewesen war.
Und dadurch auch letztlich hinzubekommen, dass der eigene Selbstwert nicht zu stark beschädigt wird durch die Situation, aber trotzdem, wie du es beschreibst, also eine Erfahrung daraus entsteht.
Genau, also das Selbstbewusstsein war da sehr, sehr angekratzt. Das ist klar, aber das ist ja, eigentlich kann man das vergleichen, und ich nehme auch gerne, wenn ich kommuniziere, mal sportliche Metaphern, bin halt sehr gerne auch im Fußball. Ja, und wichtig ist, dass man Niederlagen genauso wie Siege oder Unentschieden auswertet und guckt, was lief gut, was lief nicht gut, und dann permanent sich sozusagen wieder in der Selbstreflexion zu befinden. Und das zu zeigen, dass der Gegner war vielleicht zu stark oder manchmal war er eben nicht stark genug für das eigene. Und deswegen ist es halt wichtig, da immer für sich zu gucken, woran hat es gelegen und was kann ich jetzt besser machen, um beim nächsten Mal wieder zu gewinnen.
Jetzt hast du nach 20 Jahren den Sprung nach draußen gewagt. Diese 20 Jahre in einem Unternehmen, ich hatte damals 15 und kann das so ein Stück weit nachvollziehen. Das ist ja dann auch eine Familie, eine Heimat, die man sich da über viele Jahre aufgebaut hat, die einen sehr geprägt hat. Und man kennt nichts anderes. Ne? Für dich war es der allererste Job. Bei mir war es auch damals der erste Job nach dem Staatsexamen, also nach dem Abschluss sozusagen meiner Ausbildung. Und das prägt einen ja enorm. Und da den Mut zu haben, jetzt rauszugehen und dann auch eine ganz andere neue Kultur zu entdecken. Wie war das für dich?
Das war eine genauso Umstellung natürlich, weil ein Großkonzern tickt ganz anders als ein Mittelstand oder mittelständisches Unternehmen, hat beides seine Vor- und Nachteile, wenn man das jetzt so gesamtheitlich betrachtet. Das war natürlich schon eine Umstellung, weil natürlich in einem Großkonzern gibt es verschiedenste Fachbereiche, die sich thematisch um Themen kümmern als Unterstützung oder als Support für die Produktion oder angrenzende Bereiche. Und das im Mittelstand ist genau das Gegenteil. Da versucht man mit vorhandenen Ressourcen das Maximale rauszubekommen oder das beste Ergebnis zu erzielen. Und da sind natürlich die Mittel auch ganz andere. Und das hat mir natürlich dann extrem geholfen, genau die Gegenseite in der Perspektive zu bekommen. Und das war aus heutiger Sicht genau die richtige Entscheidung, nochmal was anderes zu sehen oder was anderes kennenzulernen. Und ich fühle mich mittlerweile im Mittelstand sehr gut, weil die Vorteile, die im Mittelstand da sind, sind ja, dass man viel selbst mitgestalten kann. Dadurch, dass es eine sehr kleine Führungsspanne immer oder Führungskräfteanzahl gibt, gegenüber einem Großkonzern ist man natürlich auch für viel mehr verantwortlich und auch in der Verantwortung. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn man Verantwortung liebt und wenn man gestalten möchte.
Nico, du führst seit 15 Jahren, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, oder sogar 16 dann, seit deinem 25. Lebensjahr in unterschiedlichen Kontexten, unterschiedlich große Teams. Ich finde ja immer, es gibt allgemeine Führungsmodelle, aber ich finde immer ganz wichtig, so das eigene Persönliche für sich auch zu finden und zu definieren. Wie würdest du dein Führungsleitbild oder dein Führungsmodell beschreiben?
Also ich habe mich ganz viel gelesen von Simon Sinek, der immer gesagt hat, oder der immer sozusagen schult, gebe das Warum für die Sachen, die getan werden müssen. Und sorge dafür, dass du nicht immer nur das Wie oder das Was darstellst, sondern eigentlich, warum müssen wir uns verändern? Warum müssen wir das tun, um dieses Ergebnis zu erzielen? Oder auch, warum gibt es eigentlich dieses Unternehmen und was? Was ist sozusagen der Kern unserer Tätigkeit? Was wollen wir eigentlich? Das ist eigentlich das, was ich in meiner Führungsaufgabe sehe, dass ich immer das Warum erkläre und gemeinschaftlich gestalte, wie wir dahin kommen und was wir tun. Und was, glaube ich, eines meiner Vorteile ist, dass ich eine gewisse Art von Empathie habe oder es auch einer meiner Stärken ist, Bindungsfähigkeit oder Einfühlungsvermögen, was mir natürlich hilft, immer auch mich in die andere Situation, anderen Menschen hineinzuversetzen. Wo steht die Person gerade? Also es gibt ja im Veränderungsprozess zum Beispiel verschiedene Zyklen oder Prozesse, Phasen, die ablaufen, oder Phasen, genau. Und da eben zu gucken, wer ist gerade in welcher Phase und wie schaffe ich es, alle in diese neue Sache hineinzubringen. Aber halt auch ein Credo ist, dass ich gucke, dass es gibt nicht den einen Weg, sondern es gibt verschiedene Wege. Wichtig ist, dass wir das Ziel hin, das Ergebnis erreichen. Und im Endeffekt ist es immer ein Kompromiss. Oder also Kompromiss heißt, dass es den höchstmöglichen Nenner von allen hat. Und damit bin ich der Meinung, kriegt man die schnellste oder die höchste Geschwindigkeit auf die Straße oder auf die Schiene.
Auf die Schiene, genau. Passend zu deinem Aufgabenbereich. Da sind ja zwei Themen dabei, wo ich gerne nochmal reingehen würde. Einerseits für unsere Hörer und Hörerinnen, wer es vielleicht nicht kennt, Simon Sinek kommt ursprünglich aus dem Marketing, aus der Werbebranche, hat einen sehr beachteten, ich glaube, es ist mit der meistgehörte und gesehenste TED-Talk gemacht. Kann ich sehr empfehlen, packe ich in die Shownotes gerne rein, wo er einen Circle erklärt und zwar in der Mitte ist das Why, ist das, warum wir etwas tun, dann kommt das Wie und dann kommt das Was. Habe ich es richtig im Kopf? Ich glaube,
richtig.
So ist es.
Golden Circle.
Genau, der Golden Circle. Und sein Ansatz ist, letztlich auch aus dem Marketing kommt, und ich finde das so eingängig, dass Menschen wegen des Warums kaufen. Also, dass das sozusagen eine emotionale Botschaft ist und etwas Emotionales, er erklärt das sogar übers Gehirn, aber auslöst. Und deswegen gehen Menschen dann los. Also deswegen folgen sie vielleicht auch Produkten oder anderen Menschen oder Führungskräften. Von daher finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz, sich das anzuschauen. Gibt tolle Bücher dazu auch von Simon Sinek. Aber ich finde allein der TED-Talk, der erklärt schon so viel. Also das können wir, glaube ich, hier sehr, sehr ans Herz legen. Anderes Stichwort, was du gebracht hast und schon ein bisschen hast reinschauen lassen, Nico, deine Stärken. Jetzt bin ich ja selber passionierter Stärkencoach und durfte dein Profil auch schon mal so ein bisschen mehr anschauen und mit dir gemeinsam auch entdecken und würde da gerne noch mal einen Tick weiter reingehen. Du hast selbst schon angesprochen, du hast das Einfühlungsvermögen und du hast Bindungsfähigkeit weit vorne. Wir sprechen hier wieder über den Gallup, über Clifton Strength, also sind in der Terminologie unterwegs. Und du hast eine Reihe von Beziehungstalenten tatsächlich als Führungskraft weit vorne, die sicherlich deine Art des Führens auch ausmachen. Ich hatte das im Vorgespräch kurz mit dir geteilt. Ich werde immer wieder gefragt, bei jetzt auch in meiner Stärkencoach-Ausbildung wieder, ob ich bei der Vielzahl der Profile, die ich sehe und bearbeitet habe, einen Unterschied zwischen typisch männlich und typisch weiblichen Profilen sehe. Und da würde ich sagen, nein, grundsätzlich gibt es jetzt nicht das typisch weibliche oder typisch männliche, aber ich erlebe, dass Männer, und das ist auch eine Verallgemeinerung, aber praktisch basierend auf meinen Erfahrungen, dass Männer, die stark Beziehungstalente weit oben haben, das glaube ich schon sehr anders das Leben aufgrund des sozialen Kontexts. Also, dass es nicht immer so angesagt ist, jetzt ein Einfühlungsvermögen, Harmoniestreben, Bindungsfähigkeit, ähnliche Beziehungstalente halt auch wirklich auszuleben und dafür geschätzt zu werden. Wie hast du das erlebt, Nico? Wie geht's dir oder wie ist es dir damit ergangen in der Vergangenheit?
Also ich habe damals ja die Chance bekommen, diesen Gallup Strengthsfinder mal zu machen und habe dann für mich entschieden, die alle 2 Jahre zu machen, um halt für mich rauszufinden, ändert sich eigentlich an meinen Stärken irgendwas oder verändert sich das über die Zeit, und habe halt festgestellt, dass dann eigentlich die Schwerpunkte immer ziemlich gleich geblieben sind.
Das sagt Gallup auch genau. Die sagen, an sich bleibt es relativ, nur als Ergänzung nochmal, sozusagen zeitstabil. Dass wir teilweise aber unsere Wahrnehmung, das kann ich auch bestätigen, wenn wir im anderen Kontext sind, andere Aufgaben haben, andere Lebensphase, sich vielleicht ein bisschen verändern kann und dadurch auch andere weiter hochkommen.
Ja. Also dann die Schwerpunkte wie zum Beispiel Wissbegier oder also alles das, Zukunftsorientierung, sich weiterzuentwickeln, zu lernen, das war einer der Schwerpunkte. Der zweite war halt, dass ich viele Sachen gleichzeitig jonglieren kann, Hochleistung und immer sozusagen ergebnisorientiert bin. Und dann kam halt auch das Thema mit Beziehung, was wir ja auch schon angesprochen haben, sozusagen diese Bindungsfähigkeit. Aber da, du hattest es auch angesprochen, das Harmoniestreben war halt auch ziemlich stark bei mir. Was immer dazu geführt hat, dass ich bei mir persönlich immer versucht habe, Konflikten, im Nachhinein kann ich sagen, dass ich auch versucht habe, Konflikten aus dem Weg zu gehen, weil ich gerne für alle immer sozusagen das schön haben wollte. Aber das ist im Führungskontext halt so nicht möglich und habe halt für mich dann geguckt, wie kann ich dieses Harmoniebedürfnis wegbekommen. Und natürlich ist man dann auch mal in Konflikten reingegangen und hat das dann auch mal aushalten müssen und lernen müssen. Da hatte ich dann einen Schwerpunkt drauf gelegt und mittlerweile ist harmoniebedürftig raus aus der Top 15 oder Top 10. Und ich merke halt, dass sich damit jetzt auch viel, viel besser es sich lebt. Was nicht heißt, dass jede Entscheidung gut ist, also nicht gut, sondern nicht schwer sein kann trotzdem. Aber trotzdem ist es halt wichtig als Führungskraft, nicht anybody's darling zu sein, sondern es geht darum, das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und das ist die Aufgabe eines Vorgesetzten oder einer Führungskraft.
Was du gerade da ganz spannend beschreibst, Nico, ist tatsächlich die Entwicklung und die Arbeit mit den eigenen Stärken. Ne? Selbst wenn da eine gewisse Zeitstabilität da ist, weil Stärken nun mal Muster sind in unserem Verhalten, Gedanken und Gefühlen, die wir seit Kindheit, Jugend tatsächlich trainiert haben, Strategien, die sich sozusagen bewährt haben, auf die wir immer wieder zurückgreifen. Also wie machen wir Dinge, wie stärken? Und was du gerade beschrieben hast, ist aber, dass wir tatsächlich uns bestimmte Stärken herausgreifen können, ganz bewusst, und versuchen können, sie zu regulieren oder anders einzusetzen. Und dann kann es dazu führen, dass bestimmte, die wir weit vorne haben, tatsächlich etwas über die Zeit weiter nach hinten reguliert werden. Oder aber Stärken, wo wir sagen, oder Talente, die weiter unten sind in der Rangfolge, und wo wir sagen, den will ich aber unbedingt weiter oben haben, das brauche ich mit an Bord, das hätte ich gerne hier in meinem Rucksack, den ich dann tagtäglich auch zur Verfügung habe. Dann kann man halt bewusst auch dieses Talent, sagen wir, wenn es erstmal nur angelegt ist, immer wieder trainieren, immer wieder sich Situationen zu suchen, um es weiterzuentwickeln. So ein ganz typisches ist, das habe ich immer wieder im Coaching, sowas wie das Selbstbewusstsein. Das steht für sich, seiner Selbstbewusstsein, seine eigenen Stärken, seine eigenen Werte. Das habe ich häufig, dass das weiter hinten ist, selbst bei Führungskräften und bei sehr erfolgreichen Menschen. Und da kann halt auch sowas wie Coaching und Selbstreflexion, was du ja viel machst, dabei unterstützen, dass das weiter hochkommt.
Genau. Also in meiner Wahrnehmung einer der wichtigsten Tools, die man mitnehmen sollte auf den Weg oder auf den Karriereweg. Also ich bin sehr zufrieden und merke halt auch, dass ich durch die Veränderung in den Jobs oder in der wirtschaftlichen Situation zeigt halt immer wieder, dass man auch anders reagiert und dass andere Stärken notwendig sind oder Schwerpunkte. Und das sehe ich halt immer wieder an dem Ergebnis des Strengths and Finer.
Nico, wenn du jungen Führungskräften, die vielleicht jetzt hier zuhören oder die Führungskräfte werden wollen, 1 bis 3 Ratschläge hier geben dürftest, etwas, was dich selbst vielleicht auch geprägt hat, was wäre das, kurz und knapp?
Also ich finde Selbstreflexion als einen Schwerpunkt definitiv, was ich mitgeben möchte, weil wichtig ist immer, dass man weiß, wo steht man selbst in dem System, nenne ich es jetzt mal, egal in welchem Unternehmen man sich befindet. Der zweite Punkt ist, dass man guckt, dass man einen Mentor oder einen Austauschpartner hat, mit dem man seine Gedanken teilen kann, auch mal Sachen probieren kann oder einfach mal Gespräche auch durchführt, bevor man das dann mit dem Betroffenen auch einfach macht. Und der dritte Punkt ist, dass man sich immer klar ist, welche Rolle man als Führungskraft hat. Und das ist halt, bei mir war es halt das Beispiel, um 15 Uhr aus dem Unternehmen mit dem Bus zu fahren. Man kann es aber auch anders sehen. Und das haben viele auch schon gesagt, umso mehr man in der Führungsebene aufsteigt, und das war bei mir auch prägend, ist, umso einsamer wird man. Also man am Anfang ist es halt so, dass man viel Austausch hat an der Basis, sozusagen in der Produktion. Und dann ist es halt so, umso mehr Verantwortung man übernimmt, dann geht es ja auch los, dass man dann sozusagen an einen berichtet wird. Und dann ist es halt dann manchmal dann auch für viele der Kollegen eine Hürde, mit dem Vorgesetzten zu sprechen, auch wenn man sozusagen vorher noch zusammen produziert hat. Aber das ist alles, was ich so auch mitgenommen habe. Umso höher man kommt, umso einsamer ist man. Deswegen ist es umso wichtiger, Austauschpartnerin oder Partner zu haben, um immer sozusagen einen Abgleich zu haben.
Ich hatte hier im Podcast mal zwei Expertinnen für sozusagen die Top-Liga, wie sie selber sagen oder es benennen, Dorothea Assig und Dorothee Echter. Und die sprechen in ihren Büchern davon, dass es ein bestimmtes Gebaren, nennen sie es, Gebaren in der Top-Liga gibt. Also praktisch auf Vorstands-, Geschäftsführungsebene, ein bestimmter Umgang miteinander. Wie hast du das, wie schaust du da drauf? Ist deine Erfahrung?
Natürlich ist der, ich sage jetzt mal, in der Produktion, der Umgang ist persönlicher, zusätzlich im Arbeitsumfeld. Und umso mehr Verantwortung man übernimmt, umso mehr Themen gibt es halt dann auch oder Themen, die man betrachten muss und monitoren oder im Auge behalten muss. Und da ist es dann halt die Zeit, die man in der Firma ist, versucht man natürlich, das effizient und maximal das meiste zu verbessern oder zu verändern oder eben umzusetzen. Und deswegen ist es halt eher so auf diese sachliche und fachliche Ebene, umso höher man kommt, so ist so meine Wahrnehmung. Und da geht es eher um die Sache, um das Thema in der Firma, anstatt das ganze Persönliche, was sozusagen noch in der Produktion oder in angrenzenden Bereichen sehr, sehr weit ausgebreitet ist. Also man nimmt es ja auch so wahr, dass man Top-Management ja unnahbar oder nicht mehr nahbar ist. Und das ist natürlich bezogen auf die Verantwortung oder auf die Themen, die man halt einfach auf dem Tisch hat oder mit sich hat.
Was die damit beiden, die Experten damit auch meinen, ist unter anderem dieses sich gegenseitig zu unterstützen. Also tatsächlich innerhalb dieser Top-Liga, sie nennen es, glaube ich, Wohlwollen auslösen. Hast du dazu Ideen?
Das muss man selbst überlegen.
Ja.
Ja.
Okay, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich finde es ja auch mal gut, einfach was mitzunehmen und nicht direkt eine Antwort zu haben. Ne? Und mich hat das Thema auch länger beschäftigt, deswegen, und habe da auch noch keine abgeschlossene Meinung dazu. Von daher, das finde ich wunderbar. Vielen Dank. Nico, ich würde dir gerne zum Abschluss 3 Fragen stellen. Du kennst sie als Hörer meines Podcasts. Sie kommen trotzdem. Wie verschaffst du dir mehr Freiraum in deinem Leben?
Durch Ausdauersport und Familie.
Ausdauersport, also ich durfte lernen von dir bei Mehrwert, dass du, glaube ich, alle 2 Jahre dir einen Marathon oder so?
Alle 5 Jahre habe ich mir vorgenommen.
Alle 5 Jahre.
Also 2 Jahre wäre ganz schön heftig, ja. Aber alle 5 Jahre. Und ich habe jetzt, wie gesagt, mit 35 angefangen, jetzt den letzten mit in Berlin, in meinem 40. Und jetzt ist 45 dann das
nächste. Okay. Und dafür zu trainieren und aktiv zu sein, gibt dir den Freiraum, wie schön. Ja, wir hatten schon deine Stärken so ein bisschen mit dem Blick. Was ist denn deine Lieblingsstärke von deinen Stärken?
Arrangeur heißt die, also sozusagen jonglieren von den verschiedensten Sachen. Und ich habe gerne viele Sachen gleichzeitig, die ich jongliere.
Manchmal mit der Schattenseite vielleicht, dass der Fokus wegrutscht, ne? Aber ja, der Arrangeur ist eine tolle Stärke, die ich auch habe unter den ersten 10. Und zu guter Letzt, lieber Nico, wofür bist du heute dankbar?
Dass ich diesen Podcast machen konnte, das war sozusagen jetzt dann mittlerweile, seitdem es klar war, ein Herzenswunsch, das mal zu machen. Und ich bin dankbar dafür, dass ich auch anderen schon sozusagen mein Wissen weitergeben kann. Und Ziel ist es wirklich, meine Führungsphilosophie, die ich habe, so weit wie möglich es mir ist, die zu streuen und zu etablieren.
Vielen, vielen Dank, Nico, für dieses tolle und offene Gespräch. Und ich kann mir vorstellen, dass du damit viele inspirierst auf ihrem Weg. Ich danke dir sehr.
Ja, vielen Dank, dass ich die Chance hatte.